So. Und dann hatten wir, das ist erstmal die allgemeine Definition von Ljapunov-Funktion. Und dann hatten wir zusätzliche Bedingungen. Ich schreibe den Satz nochmal an. Der stand, glaube ich, schon da, oder? Stand er noch nicht da? 16,4. Wir hatten gesagt, stand schon da. Dann schreibe ich ihn nur kurz hin. Wir hatten ja gesagt, dass kleiner gleich 0 reicht nicht, um zu erzwingen, dass es wirklich zu einer Ruhelage geht. Und also ist die Bedingung nochmal angeschrieben, kurz angeschrieben. Das übliche Lokal-Lipschitz. Auf, also F bildet D nach R hoch D, D aus R hoch D offen. Das schreibe ich jetzt extra nochmal hin. Achso, und 0 soll Element sein. Und wir interessieren uns für Stabilitätseigenschaften von der Ruhelage 0. So wie, was haben wir noch? F von 0 sollte gleich 0 sein, nicht? F von 0 gleich 0. Ich glaube, das habe ich vergessen zu schreiben. Egal. So wie V eine Ljapunov-Funktion. Mit zwei zusätzlichen Eigenschaften. Es soll V von 0 gleich 0 und V von x größer 0 für alle x aus D x ungleich 0 sein. So dass 0 wirklich das Minimum von V ist. Das ist die eine Annahme. Und außerdem soll V Punkt von x kleiner als 0 sein für alle x aus D und x ungleich 0. So. Und dann gilt, die Ruhelage x gleich 0 ist ja eine Ruhelage deswegen, ist asymptotisch stabil. Und zweitens, wann immer ich eine Subniveaumenge nehme, das waren diese Mengen n-Index c gleich die Menge aller x aus d mit der Eigenschaft, dass v von x c nicht übersteigt, die ist, wann immer eine solche Menge kompakt ist, ist nc im Einzugsbereich von 0, mit der Ruhelage 0. Gut, Bemerkung, diese Eigenschaft, die man hier zusätzlich fordert, strikte Negativität außerhalb der Ruhelage oder außerhalb der Nullstellen von V, nennt man auch strikte Ljapunov-Funktion. Also das heißt mit V Punkt kleiner 0. Weg von der V-Punkt von 0, V-Punkt von x kleiner 0 für x ungleich 0, so. Wird auch strikte Ljapunov-Funktion genannt oder strikt. Das ist die erste Bemerkung. Und die zweite Bemerkung ist, dass die Formulierung dieses Satzes, den ich hier geschrieben habe, manchmal noch zusätzlich annimmt, dass V-Punkt von 0 gleich 0 ist. Das muss man nicht annehmen, sonst das folgt nämlich. Also aus den Voraussetzungen folgt, v Punkt von 0. Das ist ja das gleiche wie Gradient v von 0 mal f von 0. Na gut, und wenn man annimmt, dass 0 eine Ruhelage ist, ist f von 0 natürlich gleich 0, sodass das gleich 0 ist. Das ist aber noch nicht der einzige Grund dafür, dass V-Punkt gleich 0 ist. Denn weil V die Eigenschaft hat, positiv zu sein für alle x ungleich 0 und 0 für x gleich 0, ist 0 ein globales Minimum. Da es überall differenzierbar ist, das ist C1 sowieso als Annahme, ist der Gradient von V an dieser Minimalstelle natürlich auch 0 als Minimum. Ne? Also von daher ist auch das gleich 0. Sodass die Annahme, dass das gleich 0 ist, tatsächlich sehr überflüssig ist. Sozusagen doppelt 0. Ach so, Moment, was daraus folgt, ist natürlich, dass das gleich 0 ist. So. Aha, Moment, ja. Der Beweis ist nicht extrem schlimm. Ein bisschen technisch. Erste Aussage: In dem Satz davor hatten wir gezeigt, dass unter diesen Voraussetzungen mit größer gleich 0, Blödsinn, mit kleiner gleich 0 hier, folgt, dass die Ruhelage 0 stabil ist. Asymptotisch stabil haben wir nicht zeigen können, das stimmt auch nicht, aber wir wissen jedenfalls, dass x gleich 0 stabil ist. So, und da schreibe ich jetzt nochmal hin. Es gibt also zu Epsilon größer 0 derart, dass die Epsilon-Umgebung von 0 und der Abschluss komplett in D ist, ein Delta. Sodass jede Lösung ich schreibe es jetzt nochmal wieder anders, ich schreibe jetzt nicht phi von t von x, sondern phi von t, x, weil es sich leichter schreibt im Wesentlichen. Phi von tx mit starten in x zur Zeit 0 mit x kleiner Delta in u epsilon von 0 quer bleibt. So, es sei also phi von tx eine solche Lösung. Und jetzt gucke ich mir an, diese Lösung bleibt die ganze Zeit in u epsilon quer. Ich werte jetzt die Funktion v aus. Und dann weiß ich, dass v entlang der Lösung nicht monoton, also monoton fallend ist. Und aus diesem Grund existiert der folgende Grenzwert, Gamma gleich Limes t gegen unendlich v von phi von t und x. Das v geht ja nicht hoch, es geht immer nur runter und ja, ich habe eine monoton fallende Folge und ich weiß außerdem, der Grenzwert existiert und ist natürlich nicht negativ, weil v überall positiv ist bis auf 0. So, und jetzt möchten wir zeigen, dass daraus folgt, nein, jetzt möchten wir erstmal zeigen, dass das Gamma gleich 0 ist. Okay, wir schreiben nochmal hin, Existenz von Gamma folgt gegen t geht über nach v von phi von t x monoton fallend. Ach so, an dieser Stelle, die Existenz des Grenzwertes braucht natürlich nur v Punkt kleiner gleich 0. Hier brauche ich nicht mal echte Negativität. So, wir behaupten jetzt, dass Gamma gleich 0 ist. Und daraus folgt dann die asymptotische Stabilität von 0. Ja, das ist erstmal nicht ganz offensichtlich, aber man muss es sich eigentlich nur mal überlegen. Also von 0 im RD schreibe ich nochmal mit dran. Wäre also diese 0 im RD nicht asymptotisch stabil, dann gäbe es eine Lösung, Phi von Tx, sowie eine Folge. Aha. Ich habe eine Lösung, die nicht gegen 0 konvergiert. Und eine nicht gegen 0 konvergieren, das heißt, ich habe eine Folge von Zeiten derart, dass ich immer einen bestimmten Abstand habe. Einerseits. Andererseits halte ich mich die ganze Zeit in diesem U-Epsilon quer auf. Das ist eine kompakte Menge. Das heißt, entlang dieser Folge muss dieses Phi von Tnx irgendwohin konvergieren, weil es sich alles in dem U-Epsilon quer aufhält. Also es gibt eine Teilfolge. Und ich habe also Limes von Phi von Tnx gleich U ungleich 0. Und das ist Element U Epsilon von 0 quer. Okay, jetzt habe ich aber Stetigkeit von V, der Lyapunov-Funktion. Dann ist also V angewandt auf U gerade Limes, also Limes kann ich rausziehen. Und der Limes ist Gamma, ist gleich 0. Und damit ist V von U gleich 0 im Widerspruch. Zu U ungleich 0. Denn V von V von irgendeinem Punkt ist nur dann 0, wenn der Punkt gleich 0 ist. Also schreibe ich nochmal V von U ungleich 0 für U ungleich 0. Also angenommen, ich habe keine Konvergenz gegen 0, dann eiert die Folge Phi von Tx in dem U Epsilon quer rum. Und weil es ist dann sogar eine Funktion, jetzt nehme ich irgendeine Zeitfolge, die gegen unendlich geht, zum Beispiel Tn gleich n. Und dann habe ich eine Folge in der kompakten Menge, U Epsilon quer, die, das kann ich mir so aussuchen, einen Abstand größer gleich irgendwas von 0 hat. Also größer gleich irgendein Delta, Schlange oder sowas. Also hat sie eine konvergente Teilfolge und diese Tns nehme ich dann. Also das heißt, ich nehme erstmal eine Folge und dann eine Teilfolge davon. Diesen Schritt habe ich dann übersprungen, ja? So. So, jetzt möchte ich also Gamma gleich 0 zeigen. Jetzt nochmal per Widerspruch. Wenn Gamma größer 0 ist, bedeutet das, dass meine Lösung Phi von Tx sich erstmal intuitiv von 0 fernhalten muss. Denn würde Phi von t gegen 0 gehen, auch nur entlang einer Folge, würde V von Phi von t gegen 0 gehen, aufgrund der Stetigkeit. Und aus diesem Grund müsste Gamma gleich 0 sein. Gamma größer 0 bedeutet, dass meine Funktion wegbleibt. Also, das nochmal formalisiert. So gäbe es ein Rho größer 0. Derart, dass V von x kleiner Gamma ist. Naja, das gibt es sowieso übrigens. Das gäbe ist natürlich Quatsch. Ups, ein kleiner Rho. So, also nochmal. Gamma größer 0, Gamma eine positive Zahl, V ist in Punkt 0 gleich 0. Also ist es so, dass ich in einer kleinen Umgebung von 0, hier diese kleine Umgebung von 0, mit V nicht allzu weit weg bin von 0, also insbesondere Gamma nicht überschreite. Ja, das heißt, ja. So, und jetzt kann ich sagen, dass die Lösung ja, ich weiß, dass Gamma, ich meine, Gamma habe ich so gesetzt, Limes entlang der Lösung ist, das ist monoton fallend. Das heißt, ich habe Phi von Tx, V von Phi von Tx größer gleich Gamma für alle T größer gleich 0. Also kann mein Phi von Tx nicht in dem Rho-Kreis reinkommen, weil da ist nämlich V kleiner als Gamma. Also muss V, muss die Lösung Phi draußen bleiben. Ja, ich habe in der Rho-Kugel ist V von x kleiner Gamma. Weil ich weiß, dass V von Phi größer gleich Gamma für alle Ts ist, kann Phi von T nicht in die Rho-Kugel reinkommen. Okay, denn sonst müsste V von Phi von Tx kleiner Gamma werden. Also Phi von Tx größer gleich Rho für alle T größer gleich 0. Okay? Denn in der Rho-Kugel bin ich ja kleiner als Gamma. Ich muss aber größer gleich Gamma bleiben. Also jetzt setze ich, also ich habe meine Rohkugel, da kommt die Lösung nicht rein. Und jetzt gucke ich mir meinen V-Punkt an. V-Punkt ist weg, das war hier. V-Punkt ist positiv, V-Punkt ist negativ für alle x ungleich 0. So, jetzt setze ich Alpha gleich. Das Schlimmste, was passieren kann, also das sozusagen Positivste, V-Punkt von x, also dass Rho kleiner gleich x kleiner gleich Epsilon ist. Also ich suche mir das kleinste Fallen sozusagen. Das ist eine negative Zahl, die hier steht, weil V-Punkt negativ ist. Also wegen Stetigkeit von V-Punkt und Kompaktheit von diesem Kreisring, der hier steht, Norm x zwischen Epsilon und Rho, das ist ein Ring. Upsa, Rho kleiner gleich Norm x kleiner gleich Epsilon. Das heißt, auf dieser kompakten Menge nimmt mein V-Punkt ein Supremum an. Und das Supremum ist wegen Stetigkeit kleiner als 0, weil V-Punkt von 0 der einzige Wert ist, wo V gleich 0 ist. Überall sonst ist es negativ. Ist also Alpha kleiner als 0. So, und jetzt ist schon alles geschafft. Ich bewege mich mit meinem, hier ist die 0, hier ist die Rho-Kugel, hier ist die Epsilon-Kugel. Ich weiß, dass die Lösung die ganze Zeit in diesem Kreisring leben muss. Wenn Gamma größer als 0 ist, kann ich nicht in den Rho-Kreis rein, weil da V den Wert kleiner als Gamma annimmt. Ich komme aus dem U-Epsilon quer nicht raus wegen Stabilität. Das heißt, die Lösung lebt die ganze Zeit hier. So, hier auf diesem Kreisring kann ich aber die Steigung von dem V-Punkt sozusagen beschränken nach oben durch das Alpha, durch eine negative Zahl. Und ich kann insgesamt schreiben, dass, einen Moment, Gamma kleiner gleich V von Phi von T und X. So, und das kann ich jetzt aber schreiben als V von Phi von 0x, das ist gerade gleich x, plus Integral 0 bis t, V Punkt von Phi von s und x, ds. Ja, das ist einfach nur nochmal Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung, dass ich V von Tüttelit minus V von jedem hier schreiben kann, das Integral über die Ableitung. Und jetzt weiß ich, dass dieses hier, was hier steht, das Phi von s und x lebt die ganze Zeit in diesem Kreisring. Und ich kann damit das V-Punkt abschätzen durch kleiner gleich Alpha. Egal welches Phi von s ich angucke, egal welche Zeit ich angucke, das kann ich also abschätzen durch V von x. Das ist irgendein Wert, über den ich nichts sagen kann, plus t mal Alpha. So, jetzt ist Alpha negativ. Das heißt, hier steht irgendeine positive Zahl plus t mal was Negatives. Das ist eine Gerade, die nach minus unendlich geht. Das geht nach minus unendlich für t gegen unendlich. Und das ist natürlich grotesk. Also das ist ein Widerspruch und damit folgt die Behauptung. Also ist Gamma gleich 0. Und tja, die behauptete asymptotische Stabilität folgt, wie hier schon gezeigt wurde. Das war Teil 1. Ja, gut. Also richtig konkrete Anwendungen. Also so die man mit Zahlen und so. Wir machen gleich noch ein bisschen was in der Richtung. Aber also Zahlen gibt es nicht, nicht? Ja, gut, halt um Stabilität zu zeigen, ohne Lösung ausrechnen zu müssen. Also sobald ich meine Lyapunov-Funktion habe, dann muss ich dann zum Schluss nur noch verifizieren, dass ich diese Eigenschaften habe. Dafür muss ich eigentlich nur die rechte Seite inspizieren. Na gut, weil ich muss mein V suchen und dann muss ich dieses Gradient V mal Vektorfeld kleiner 0 überprüfen. Mehr ist das nicht. Halt. Ist eine andere Möglichkeit als die Linearisierung, nicht? Also ich kann auch F ableiten und dann angucken, was für eine Matrix das ist. Aber es könnte sein, dass die Linearisierung 0, Eigenwerte 0 hat. Und dann käme ich zum Beispiel, könnte ich mit der Lyapunov-Funktion weiterkommen. So, die zweite Aussage war, dass diese kompakten Niveaumengen im Einzugsbereich sind. Und es hat ein Momentchen gedauert, bis ich mich davon überzeugt habe, dass man nicht schwächere Voraussetzungen braucht. So, ich habe jetzt also so eine Niveaumenge und die Niveaumenge kompakt, also kompakter diese Niveaumenge, kann auf zwei Arten und Weisen schief gehen. Das mache ich gleich nochmal ein bisschen genauer. Erstmal, das Argument geht relativ schnell. Ja, erste Behauptung ist, dass Phi von Tx aus D ist für alle T. So, das liegt daran, wir hatten mal gesehen, vor langer Zeit, dass diese Eigenschaft, die hier steht, die bestimmt ja die maximale Zeit, die es existiert. Und es gibt zwei Möglichkeiten, hatten wir auch mal gesehen, D zu verlassen. Entweder D ist nicht beschränkt, und ich gehe gegen den Rand von D. Oder D ist unbeschränkt und meine Lösung ist unbeschränkt. Also diese zwei Möglichkeiten gibt es. Also meine Lösung explodiert in endlicher Zeit. So, und jetzt diese zwei Sachen. Schreibe ich nochmal hin. Die kann ich ausschließen. Sonst müsste entweder Explosion passieren, also Phi von Tx unbeschränkt in endlicher Zeit. Das geht aber nicht, weil... warum ging das jetzt nicht? Ach so, ja, weil das eine kompakte Menge ist hier und ich mein NC nicht verlasse. Ich verlasse mein NC nicht und wenn NC kompakt ist, kann es nicht unbeschränkt sein. Was wegen Phi von Tx Element NC für alle T und NC kompakt nicht geht. Hier benutze ich Beschränktheit von NC. Oder Phi von Tx gegen den Rand konvergieren in endlicher Zeit, gegen den Rand von D. Und das geht wegen, ja, mein NC ist kompakt innerhalb von D auch drin, nicht wahr? Und kann deswegen nicht zum Rand von D gehen. D ist eine offene Menge. So, das sind diese zwei Voraussetzungen. Nicht zwei Voraussetzungen, das ist die eine Voraussetzung, Kompaktheit, mit der ich schließen kann, dass es für alle t größer gleich 0 existiert, die Lösung. So, und damit, der Rest ist jetzt einfach. Darum existiert der Grenzwert v von t, Phi von Tx für t gegen unendlich. So, und das, was wir im ersten Schritt geschlossen haben, geht genauso durch, die gleiche Argumentation. Der Grenzwert ist halt 0 mit der Argumentation wie in i. Jetzt will ich ganz kurz nochmal diese Kompaktheit angucken. Also, das haben wir ausgeschlossen, weil Phi von Tx unbeschränkt, Phi von Tx nicht unbeschränkt werden kann. Kompaktheit von NC. Und wir wollen aber nur dieses ND für alle t größer gleich 0 haben. Und in dem Fall. Also ich gucke mir gleich d gleich rd an. Da kriege ich das, das Randproblem kriege ich dann nicht. Der Rand von d ist leer. So, und jetzt was passieren könnte, ist noch, dass ich hier Unbeschränktheit habe. So, und wenn ich also die Kompaktheit hier nicht voraussetze, die Menge aller x aus Rd, derart, dass v von x kleiner gleich c ist. Jede vernünftige Funktion hat natürlich die Eigenschaft, dass sie kompakte Subniveaumengen hat, jede nach unten beschränkte Funktion. Und eine Funktion anzugeben, die nicht kompakte Subniveauflächen hat, ist schon etwas schwieriger. Und mir ist kein Beispiel eingefallen, also kein explizites Beispiel, wo es schief geht, wenn man die Kompaktheit hier fallen lässt im Fall d gleich rd. Aber es könnte welche geben, darum schreibe ich hier wohl. Und man muss dann aber ziemlich basteln, man muss dann also eine Ljapunov-Funktion basteln, die Eigenschaft, dass sie letztlich alle Lösungen gehen entlang der Ljapunov-Funktionen runter, also die Lösung, der Wert der Ljapunov-Funktion fällt, aber die Lösung geht trotzdem gegen unendlich. Das ist nicht ganz einfach zu sich vorzustellen. Und ich hatte sowas im Kopf, dass ich mein V so bastle, dass es ja die Nullstelle bei 0 hat, ja, und dann irgendwie hochgeht und dann möglicherweise so eine Art Sattelpunkt. Und dann irgendwie wieder runter, also außen wieder runter geht, die Ljapunov-Funktion. Sodass ich mit einer gegen unendlich gehenden Funktion Phi fallen habe, ohne dass es gegen Null konvergieren muss. Aber ein vernünftiges Beispiel weiß ich nicht. So, jetzt noch so ein ähnlicher Satz, der was über Instabilität sagt. Also, gleiche Voraussetzungen wie eben. Also, wieder Lyapunov-Funktion. Für die Ruhelage 0. V von 0 soll gleich 0 sein. Ich nehme jetzt aber nicht an, dass es durch 0 beschränkt sein soll. V Punkt von x kleiner 0. Für alle x aus D ohne 0. So, und wenn ich jetzt hier eine, achso, V Punkt von 0 folgt wieder, wie vorher schon, weil f von 0 gleich 0 ist. Also das V Punkt gibt 0, aber es könnte sein, dass es in jeder Umgebung von 0 einen Punkt x wo die Lyapunov-Funktion negativ ist, also ist nicht durch 0 nach unten beschränkt, ja, dann ist x gleich 0 instabil. Also ist eine Ruhelage, aber halt eine instabile Ruhelage. Gut, und der Beweis ist letztlich ganz ähnlich wie der eben schon. Ich nehme an, dass x stabil ist. Dann gibt es wieder diese, zu jeder Epsilon-Umgebung gibt es dann wieder ein Delta, sodass ich drin bleibe. Also zu jeder Epsilon-Umgebung, ich nehme jetzt wieder einen, die komplett in D ist. Und dann wieder Abschätzung Phi von Tx kleiner Epsilon für alle x alle Startwerte x, die kleiner als Delta sind. So, und jetzt benutze ich einfach die Voraussetzung, in jeder Umgebung gibt es so einen Punkt x. Die verwende ich jetzt an auf diese Delta-Umgebung. Also ein x0 aus der Delta-Umgebung mit der Eigenschaft v von x0 kleiner als 0. So, und wenn v von x0 kleiner als 0 ist, da die Funktion, die Lyapunov-Funktion v ausgewertet in der Lösung immer nicht steigend ist, ist dann auch die Lösung kleiner als v von x0. So, und das ist im Moment noch kein Widerspruch zur Stabilität, nicht? Denn es könnte einfach hier sitzen bleiben auf dem Punkt oder so. Und ich will jetzt aus diesen Voraussetzungen basteln, dass ich die Epsilon-Umgebung verlasse tatsächlich. Also einen Widerspruch zur Stabilität kriegen. So, und dazu benutze ich da erste Eigenschaft. Bleibe die ganze Zeit in der Epsilon-Umgebung. für alle t größer gleich 0 wegen Stabilität. Was habe ich noch? B. So, jetzt mache ich eine komplizierte Umschreibung von der Eigenschaft, dass ich hier kleiner gleich v von x0 habe. Phi von tx0 ist nicht Element von der Niveaumenge zum Wert v von x0, Komplement. Das ist die Menge aller x aus d, sodass v von x größer gleich v von x0 ist, größer als v von x0. Ja, es ist eine komplizierte Umschreibung. Diese Menge, die hier steht, ist aber, v von x0 ist ein fester Wert und die Menge aller x aus d, sodass v von x größer als v von x0 ist, ist eine offene Menge. Ja, v ist eine stetige Funktion, ich habe eine offene Menge, die größer ist, also die Menge aller x, sodass die stetige Funktion größer als irgendein Wert ist, ist eine offene Menge. Und da 0 größer als v von x0 ist, v von 0 war gleich 0, folgt, dass das hier eine offene Umgebung von 0 ist. Und darum kann ich das Maximum nehmen, die Menge aller V-Punkt von x, derart, dass Norm x kleiner als Epsilon, also U Epsilon von 0, geschnitten n V von x 0. So, und diese Menge, die hier steht, ist kompakt. Diese Menge, die hier steht, ist abgeschlossen, also der Durchschnitt. Der Durchschnitt einer abgeschlossenen und einer kompakten Menge ist wieder kompakt. Und aus diesem Grunde wird das Maximum hier angenommen. Also darf ich Maximum schreiben. Ich nehme das Maximum über eine kompakte Menge. Und dieses Maximum ist zudem kleiner als 0, weil 0 in dieser kompakten Menge nicht drin ist. 0 liegt, also ist ein innerer Punkt des Komplements. So, und jetzt kommt das gleiche Argument wie eben. Was hier nicht mehr steht, wieder die gleiche Sorte von Abschätzung. Gucke mir wieder dieses hier an, v von tx0 minus v von x0 ist gleich Integral von 0 bis t v Punkt von phi von sx ds. Achso, das hier steht auch für alle t. Und mein phi von sx ist die ganze Zeit in diesem Durchschnitt hier. Und aus diesem Grund ist es wieder kleiner gleich μ. Und das ist wiederum dann kleiner gleich μ mal t. Und das geht wieder gegen minus unendlich für t gegen unendlich. Und das ist wieder ein Widerspruch dazu, dass ich in einer kompakten Menge bleibe, nämlich der Epsilon-Umgebung von 0. Und natürlich hat eine stetige Funktion auf einer kompakten Menge ist beschränkt und kann ich Werte in der Nähe von minus unendlich annehmen. So, das war das gleiche Argument wie eben nochmal letztlich, nicht? Nur ein bisschen anders angewandt. So, das sind die technischen Sätze über Lyapunov-Funktionen, wie sie jetzt hier dran gekommen sein sollen. Und jetzt halt noch eine Bemerkung, wo findet man Lyapunov-Funktionen? Und damit ist dann auch Schluss für heute. Also für eine Klasse von rechten Seiten kann man Lyapunov-Funktionen direkt angeben. Sie erinnern sich undeutlich an lange vergangene Zeiten, in denen wir über Stammfunktionen geredet haben. Stammfunktionen von reellen wertigen Funktionen und Stammfunktionen auch von vektorwertigen Funktionen. Also das war nochmal, ich erinnere, eine Abbildung. Ich schreibe es gleich in der professionellen Art und Weise mit dem offenen D. Die nannte man Gradientenvektorfeld. Ja, wenn klein f ein Gradient ist, nicht? Also wenn klein f sich als Gradient schreiben lässt, also wenn es eine reellwertige Funktion groß f d nach r gibt mit Eigenschaft, dass klein f sich gerade als Gradient von groß f schreiben lässt, oder dass gerade das ist. Und Sie erinnern sich vielleicht undeutlich, dass das anders als bei reellwertigen Funktionen nicht so automatisch ging, nicht? Dass die Funktionen, die hier stehen, Moment langsam, die Funktionen, die hier stehen, in dem f, in dem kleinen f, das sind ja D-Komponenten, dass die schon einen gewissen Zusammenhang haben mussten, damit es ein Gradient sein konnte. Erinnern Sie sich nicht mehr. Na gut. So. Ganz offensichtlich sind Gradientenvektorfelder ein Vektorraum, nicht wahr? Na, dann schreiben wir nochmal hin. Ach so, das Groß F hieß vor langer Zeit auch mal Stammfunktion, nicht? Ja, was heißt, Sie bilden einen Vektorraum? Angenommen, ich habe zwei Gradienten, Vektorfelder klein f und klein g. Dann ist klein f plus reelle Konstante r mal klein g wieder ein Gradientenvektorfeld, denn das Groß f und das Groß g, die zu dem kleinen f und dem kleinen g gehören, dann betrachte ich einfach den Gradienten von Groß F plus R mal Groß G. Der Gradient von Groß F, Moment, von Groß F plus R mal Groß G ist das gleiche wie der Gradient von Groß F plus R mal Gradient von Groß G, weil der Gradient linear ist. So, das heißt, dann kommt gerade, soll ich nochmal hinschreiben? Ist nicht so schlimm, denn F und G, Gradientenvektorfelder, F gleich Gradient F, G gleich Gradient G, R eine reelle Zahl, dann ist Gradient von Groß F plus Klein R mal G gleich Klein F plus R mal Klein G. Ja, und das heißt also Klein F plus R mal Klein G hat ebenfalls eine Stammfunktion, also eine Funktion, dessen Gradienten Klein F plus R G ist. Also ist Grund ist natürlich, dass der Gradient der reellwertige Funktion auf Vektorfeld abbildet, dass der linear ist, also diese Abbildung linear. So, das habe ich jetzt nur gesagt, damit es, was jetzt kommt, nicht so wunderlich aussieht. Weil immer ich ein Gradientenvektorfeld habe, klein f, dann kann ich es immer als Minusgradient von Groß F schreiben. Ja, denn insbesondere kann man also f stets auch als f gleich Minusgradient f-Schlange schreiben, f-Schlange einfach gleich minus f. So dass dieses Minuszeichen hier, f gleich Gradient f, es gibt ein großes f genau dann, wenn es eins gibt, so dass f gleich Minusgradient f. Dieses Minuszeichen ist kein Geheimnis hier, was da jetzt kommt. So, und jetzt für eine Differentialgleichung. Wo die rechte Seite ein Gradientenvektorfeld ist, wo ich also habe x-Punkt gleich minus Gradient Groß F von x, und ich behaupte jetzt, dann ist Groß F bildet d nach R hoch d eine Lyapunov-Funktion. So, und diesen Zirkus mit dem Vorzeichen hier macht man natürlich nur, damit nicht minus F eine Lyapunov-Funktion ist. Wenn das hier dasteht, ist eben gerade Groß F die Lyapunov-Funktion. Ja, das ist jetzt leicht zu sehen. Was man angucken muss, ist ja Groß F Punkt. Groß F Punkt war nach Definition einfach Gradient Groß F mal Klein F. Und Klein F ist ja gerade Minus Gradient Groß F. Aha, von X muss ich mal dazu schreiben. Das hier ist ja gerade klein f von x. Ja, und was da steht, ist gerade minus Gradient f von x Das ist ja das Skalarprodukt dieses Malzeichen. Nicht? Gradient f ist eine Funktion, ist das ein Vektor? Gradient f ist ein Vektorfeld. Hier steht nochmal ein Vektorfeld und ja, das ist gerade Skalarprodukt von den beiden oder halt Norm zum Quadrat. Das ist größer gleich 0. Also hier dieses Minus, dieses Gradient f von x zum Quadrat. Und es ist nur in x gleich 0 gleich 0. Entschuldigung, das war jetzt falsch, was ich gerade gesagt habe, weil ich ja über Nullstellen von Groß F gar nichts gesagt habe. Also es ist nur da 0, wo f von x gleich 0 ist, wo Gradient f von x gleich 0 ist, also wo die rechte Seite gleich 0 ist. So. Okay, erfüllt f von x kleiner gleich 0 für alle x aus d. Ja, nochmal zu diesem Minuszeichen hier. Also wenn ich x-Punkt gleich Gradient f von x geschrieben hätte, dann wäre natürlich minus f die Lyapunov-Funktion. Also es ist nicht so, dass das Minuszeichen jetzt irgendeine Willkür ist. Es ist nur einfacher, das in die Differentialgleichung zu schreiben, um dann die Lyapunov-Funktion ohne Vorzeichen zu kriegen. Das machen aber möglicherweise nicht alle, sodass man Gelegenheit hat, durcheinander zu kommen. Gut, die Ruhelagen von dieser Differentialgleichung sind gerade die Stellen, wo der Gradient von Groß F gleich 0 ist. Das sind natürlich alle Minimalstellen von Groß F. Alle Maximalstellen von Groß F, aber auch die Sattelpunkte und so. Aber insbesondere die Extremalpunkte von Groß F. So, und man bekommt schließlich dann wenn ich nehme mal wieder 0, um das so ein bisschen von irgendwelchen x0s hier wegzukriegen, dass also 0 eine Extremalpunkt von Groß F ist also 0 lokal genügt mir striktes Minimum. Von f, also strikte Minimalstelle, ja, dann bedeutet das gerade strikt, dass f von x größer 0 ist für alle x in der Umgebung. Und natürlich ist dann f Punkt von 0 gleich 0, ich meine, der Gradient ist gleich 0, f Punkt von 0 ist dann gleich 0 und einen Moment, f Punkt von x kleiner 0 für x ungleich 0 und natürlich x aus der Umgebung. Nicht, dass ich da noch andere Extremalpunkte reinkriege. So, und Satz 16.4 sagt dann, 0 ist asymptotisch stabil. Ohne weiteres Nachdenken. Und so hat man sie am liebsten. So, und angenommen, 0 ist keine Minimalstelle, sondern zum Beispiel eine Maximalstelle oder allgemein ein Sattelpunkt. Also in eine Richtung geht es hoch, in eine andere runter. Ist also 0 Sattelpunkt oder schlimmer noch Maximum. Dann existiert x mit f von x kleiner f von 0 in jeder Umgebung. Von 0. Und wir haben die Lyapunov-Funktion, bleibt die Lyapunov-Funktion. Der Punkt von 0 ist gleich 0, aber trotzdem 0 ist dann instabil. Und das sagt gerade der Satz 16.5. Sodass man in diesem Fall für Gradientenvektorfelder relativ viel sagen kann mit dieser simplen Methode. So, und als allerletztes für die heutige Stunde wollte ich noch die Bemerkung machen. Ja, Gradientenvektorfelder sind eben, nicht jedes Vektorfeld ist ein Gradientenvektorfeld, aber für d gleich 1 trifft es zu. Allerdings ist also jede stetige f, bildet r nach r, oder eine Teilmenge von r nach r, ein Gradientenvektorfeld. Es gibt halt immer eine Stammfunktion. Aber da ist das tatsächlich, wie sagt man, overdone. Also das heißt, das ist nicht nötig, nicht wirklich nötig, sich damit zu beschäftigen. Kommt man halt auch direkt klar. Ja, ich schreib's mal hin. D gleich 1 kann ich ja meine rechte Seite irgendwie so hinschreiben. Also hier ist f von x und hier ist x. Und die Nullstellen von x von f, na gut, machen wir nochmal eine unechte hin, sind gerade Extremalwerte von Integral f. Also echte Nullstellen von klein f sind Extremalstellen von groß f gleich Integral über klein f. Und die, das groß f ist dann gerade die Stammfunktion von klein f. Sodass man da das ganze Getue nicht wirklich braucht. Da kann man sich besser das hier angucken, das klein f, und sich angucken, ob es attraktiv ist oder nicht. So, hier so, so und sowas. Gut, ja, dann wollte ich heute gar nicht mehr sagen. Und Freitag mache ich noch einmal so eine Zusammenfassung von allem, was passiert ist. Und damit ist diese Veranstaltung nahezu vorüber.